Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die MotoGP bzw. die Motorradweltmeisterschaft war an diesem Wochenende in Argentinien zu Gast. Es gab am Ende die drei gleichen Sieger wie auch schon in Katar, aber es gab sehr, sehr spektakuläre Rennen, über die wir reden müssen. Und das tue ich jetzt mit dem Redakteur von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner in Sachen Motorsport, mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Hallo Andreas und Servus auch an alle Zuhörer.
Gerald, das waren drei spektakuläre Rennen. Mal wieder die Motorrad-Weltmeisterschaft enttäuscht in der frühen Phase der Saison noch nicht.
Ja, es waren wieder drei tolle Rennen. Auch wenn auf den ersten Blick wieder die gleichen Leute gewonnen haben, war es wirklich spannend und spektakulär. Moto3 hat sich auch erst in der letzten Runde entschieden. Moto2 war auch spannend bis ein paar Kurven vor Schluss. MotoGP war vielleicht schon ein bisschen früher entschieden, aber kam von Platz 2 zwischen Valentino Rossi und Crutchlow war echt unterhaltsam. Dazu die ganzen Zwischenfälle, die man gesehen hat. Also es war auf jeden Fall ein toller Renntag.
Ja, lass uns auch gleich mal mit der MotoGP anfangen. Maverick Viñales ist der erste Yamaha-Fahrer seit Wayne Rainey 1990, der die ersten beiden Saisonrennen für sich entschieden hat. Die Älteren werden sich auch noch an Wayne Rainey erinnern. Maverick Viñales gewinnt das Rennen. Aber er profitierte tatsächlich von dem Ausfall von Marc Marquez, der eigentlich die ersten zwei Runden wie der stärkste Fahrer aussah, oder habe ich das falsch gesehen?
Ja, also der Marquez ist gleich mal nach vorne gekommen und ist einfach weggezogen, hat seine Chance genutzt, die Verfolger abzuschütteln, bis er eben dann in Kurve 2 gestürzt ist, was ihn natürlich extrem geärgert hat. Was wir natürlich nicht wissen und auch nicht wissen werden, ist, hätte der Viñales diesen Rückstand, diese kleine Lücke, die er gehabt hat, auf Marquez zufahren können oder hätte, anders gesagt, Marquez dieses Tempo über die Renndistanz halten können. Diese Frage bleibt natürlich unbeantwortet. Was wir halt gesehen haben, ist, dass der Viñales ähnlich wie in Katar auch die ersten Runden ein bisschen zurückhaltend war, dann seinen Rhythmus gefunden hat, dann die Überholmanöver gesetzt hat und dann sein Tempo durchgezogen hat. Ja. Also wie Viñales in diesen Rhythmus gekommen ist, war der Marquez schon draußen. Also wissen wir nicht, ob es zu einem Duell der beiden gekommen wäre.
Ja, aber hat Viñales im Moment das beste Material von den ganzen Fahrern da vorne? Weil er hat selber hinterher im Interview dann auch mit euch beziehungsweise in der Pressekonferenz gesagt, Mensch, es macht im Moment unglaublichen Spaß, auf dieser Maschine zu fahren und ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl.
Ja, also das würde ich schon sagen, dass die Yamaha im Gesamtpaket das ausgeglichenste Motorrad ist und sicher auch das am einfachsten zu fahren ist. Ja. Ducati ist schwierig zu fahren, wie man bei den diversen Fahrern sieht, auch beim Lorenzo. Die Honda ist auch nicht einfach zu fahren, da muss man auch sehr aggressiv fahren und so. Und da ist die Yamaha schon das handlichste Motorrad. Das muss man auf jeden Fall sagen, das stimmt, was Viñales hier sagt. Und das kommt ihm natürlich zugute. Ja. Also er kann seinen Rhythmus fahren, er macht auch keine Fehler und zieht das einfach super durch.
Mhm. Valentino Rossi ist auf Platz 2 eingefahren und das ist ein Satz, den ich von dir vor der Saison gehört habe und den ich wahrscheinlich die gesamte Saison nicht vergessen werde. Du hast gesagt, ja, im Training kann es schon mal sein, dass er hinten dran fährt, aber am Sonntag müssen wir immer mit ihm rechnen. Zweites Rennen, zweimal zweiter Platz jetzt für Valentino Rossi und er hat sich wieder von einem enttäuschenden Freitag nach vorne gearbeitet und war am Ende sogar nah dran an Viñales. Hat dann am Ende gesagt, ja gut, ich musste ein ganz kleines bisschen schonen, aber insgesamt war er top zufrieden mit diesem Rennen. Kann er auch sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Zweiter Platz ist zweiter Platz. Ja. Und wie du es eben angesprochen hast, die Trainings waren nicht einfach. Er musste im Qualifying, musste in Q1 fahren und hat da auch, es war schon knapp, dass er vielleicht draußen ist. Ja. Und am Ende hat er noch eine Runde gezeigt, die super war und womit er dann ins Q2 gekommen ist. Ja. Also einfach war es für ihn nicht. Ja. Wobei man auch sagen muss, in den Trainings sind die Zeiten so eng beisammen. Da bist du teilweise 7-8 Zehntel hinter der Spitze und bist nur 13. oder so. Ja. Mhm. Also das ist schon, auf eine Runde ist das Feld extrem zusammen und über die Renndistanz trennt sich dann die Spreu vom Weizen und the cream rises to the top, ja, wie die Engländer sagen. Also die Besten kommen dann nach vorne und das hat man hier mal wieder schön gesehen.
Ja, also Valentino Rossi, der Doktor in seinem 350. Rennen hat er sein Podium geholt oder den zweiten Platz geholt. Er hat hinterher gesagt, ein Mechaniker hätte ihm vorher gesagt, er solle ein gutes Ergebnis bringen, weil es sein 350. Grand Prix war. Valentino Rossi hat so viel gewonnen. Glaubst du, dass er es wirklich erst vor dem Rennen erfahren hat, dass da sein 350. Grand Prix war, oder ist das falsche Bescheidenheit von ihm gewesen?
Ich glaube, das ist falsche Bescheidenheit. Aber ich meine, klar, ja, die meisten seiner Mechaniker arbeiten mit ihm schon seit dem Jahr 2000 zusammen. Also die kennen sich gut. Die fahren jetzt auch schon 300, vielleicht nicht den 350. Grand Prix, vielleicht sogar schon mehr, wenn sie länger schon davor sind. Also es sind alles alte Hautegen und Routiniers in seiner Mannschaft und haben ihn dann noch einmal angestachelt, komm, heute musst du für uns alle ein gutes Ergebnis holen. Ich glaube schon, dass der Valentino gewusst hat, dass, was für ein Jubiläum da ansteht. Was nämlich beim Valentino mich immer extrem fasziniert ist, wenn man ihn jetzt über ein Rennen fragt aus dem Jahr 1996 oder aus dem Jahr 2001, er kann dir hier Renndetails erzählen aus dem Stand, ohne irgendeiner Statistik nachzuschauen. Der kann dir auch sogar Abstände sagen, ja. Also der hat hier ein Gedächtnis, das absolut beeindruckend ist. Also als Journalist beeindruckt mich das, weil ich auch viele Rennen gesehen habe und mir viele Szenen merke, aber er ist da wirklich ein Wahnsinn. Und das ist aber auch eine Stärke, die viele seiner Mechaniker schon gesagt haben. Er kann sich Runden, Kurven extrem einprägen und diese Informationen weitergeben. Und das ist eine der ganz großen Stärken von ihm.
Valentino Rossi auf Platz 2 hinter Maverick Viñales. Und auf Platz 3 dann Cal Crutchlow. Erstes Podium für Honda. Crutchlow war in Katar ausgeschieden und hat hier den dritten Platz geholt. Hat hinterher auch gesagt, er musste ein bisschen aufpassen auf seine Abstimmung bzw. auf sein Bike. Er konnte nicht mehr richtig angreifen bzw. wenn er angreifen wollte, kam er nicht mehr an Valentino Rossi dran. Aber auch er schien sehr, sehr glücklich über diesen dritten Platz zu sein.
Ja, definitiv. Ja, ich meine, seit er in Australien letztes Jahr im Oktober gewonnen hat, hat er kein Rennen mehr beendet. Ja, also das war schon eine kleine Negativserie, die er letztes Jahr noch hatte und jetzt zu Beginn des Jahres im ersten Rennen. Und ein Podestplatz ist für ein Kundenteam immer großartig. Was man absolut einfach auch sagen muss, ist, es ist schon sehr bemerkenswert, dass gerade der Crutchlow den ersten Podestplatz für Honda in diesem Jahr erreicht. Ja. Und kein Pedrosa, kein Marquez. Das zeigt, okay, sie hat noch Pech, aber das ist schon eine ordentliche Statistik. Und was natürlich auch Auswirkungen auf die Hersteller-WM hat. Ja, Crutchlow hat hier 16 Punkte für Honda geholt. Honda steht jetzt bei 29 Punkten in der Herstellerwertung. Yamaha hat schon 50 am Konto. Ja. Also ohne diesen dritten Platz von Crutchlow wird es dafür Honda etwas düster ausschauen nach zwei Rennen.
Ja. Du hast es gerade gesagt, erstes Podium für Honda. Marc Marquez hat es nicht beendet, dieses Rennen. Aber auch andere hat es erwischt in diesem Rennen. Unter anderem Dovizioso, Espargaro, Dani Pedrosa, Alex Rins, über den wir beim letzten Rennen noch so positiv gesprochen hatten, Lorenzo. Was war da los? Das waren ja schon durchaus sehr, sehr viele Ausfälle. Auch Iannone ist noch an den letzten Platz gesetzt worden.
Ja, es waren eigentlich viele unterschiedliche Zwischenfälle. Man kann jetzt nicht sagen, die Strecke war schlecht oder die Reifen waren schlecht. Ja. Also es waren wirklich verschiedene Umstände. Ich meine, Lorenzo ist ausgeschieden in der ersten Kurve mit einer Berührung durch einen Iannone. Das kann im Startgetümmel passieren. Die Situation mit Dovizioso und Aleix Espargaro. Okay, Espargaro hat versucht zu überholen, ist gestürzt und hat damit den Dovizioso abgeräumt. Sollte nicht passieren, unglückliche Situation, Dovizioso konnte nichts dafür, ist raus. Die beiden Hondas haben sie in der gleichen Kurve weggeschmissen, in der Kurve 2, wo auch ein paar Bodenwellen sind. Man hat gesehen, wie das Vorderrad leicht unruhig geworden ist für beiden und dann waren sie schlagartig weg. Da werden sie jetzt auch noch analysieren, warum das genau beiden passiert ist. Also es waren verschiedene Zwischenfälle, die für dieses turbulente Rennen gesorgt haben.
Ja, also es gab einige Ausfälle. Da haben andere Fahrer dann profitiert, unter anderem Johann Zarco und Jonas Folger. Die beiden Rookies sind auf Platz 5 und Platz 6 eingefahren auf der Yamaha. Wie bewertest du das Rennen von Jonas Folger? Der kann doch eigentlich ganz zufrieden sein mit dem 6. Platz, oder?
Ja, auf jeden Fall. Der 6. Platz ist ein gutes Ergebnis. Ich meine, wenn man jetzt die einfache Rechnung aufstellt und sagt, beide Yamaha-Fahrer, beide Honda-Fahrer, beide Ducati-Fahrer und vielleicht noch Iannone kommen ins Ziel, dann bist du nicht Sechster als Kundenfahrer. Und klar, er hat sicher auch von den Ausfällen profitiert, aber er hat sich am Ende auch noch in Petrucci geschnappt, der dann ein bisschen Reifenprobleme bekommen. Das hat sich der Jonas besser eingeteilt. Und ist ein starkes, solides Rennen gefahren. Ja. Und er hatte im Ziel nur 3 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen Zarco, und das ist voll okay. Also kann man ihm gratulieren zu dem Rennen.
Und Johann Zarco, sehr, sehr abgezockten Eindruck hat er gemacht auf Platz 5.
Ja, definitiv. Also wie er hier in der Verfolgergruppe wieder wie ein Löwe gekämpft hat, das zeigt schon, dass der Johann hier wirklich A, großes Talent hat und B, auch die Kampfhandschuhe anziehen kann. Wenn man ihn jetzt neben der abseits der Rennstrecke beobachtet, ist er sehr ruhig, sehr kontrolliert, sehr höflich. Du würdest nicht glauben, dass so ein sympathischer Mensch auf der Rennstrecke echt solche Zweikämpfe abliefern kann. Aber er hat es wieder gezeigt und war wirklich eine starke Vorstellung. Ja. Er war auch oft im TV-Bild, und das zeigt schon, dass da Interesse besteht, was er so treibt.
Das MotoGP-Rennen hat in Argentinien hat Maverick Viñales gewonnen vor Valentino Rossi und Cal Crutchlow. Jonas Folger kommt auf Platz 6, ist im Moment auch Sechster in der Gesamtwertung. Maverick Viñales natürlich auf Platz 1, dahinter Valentino Rossi und Dovizioso. Das war die MotoGP, aber auch die Moto2 war sehr, sehr spannend. Franco Morbidelli holt sich den 2. Saisonsieg vor Oliveira und Glüti. Wie ist das Rennen verlaufen, Gerrit?
Also es war jetzt auf den ersten Blick das nicht so spannende Rennen im Vergleich zur Moto2 und MotoGP. Man hat jetzt in den ersten Runden hat sich das Feld auch schon auseinandergezogen. Morbidelli ist vorne weggezogen, aber sein VDS-Teamkollege Alex Marquez ist dran geblieben. Oliveira war auch nicht so weit weg. Und dahinter ist eben Lüthi gefahren, der Baldassari im Schach halten konnte. Es waren aber jetzt keine direkten Duelle, also es waren immer so eine Sekunde zwischen den Motorrädern. Was spannend geworden ist, ist dann trotzdem noch in den letzten paar Runden. Oliveira hat aufgeschlossen auf das Mark VDS-Duo, der Alex Marquez ist stärker geworden und hat dann auch tatsächlich die Morbidelli attackiert. Morbidelli hat aber wieder zurückgeschlagen und in der letzten Runde stürzt der Alex Marquez. Also hat etwas übertrieben. Er wollte halt versuchen, seinen Teamkollegen zu schlagen. Da geht es um zwei Dinge. Erstens einmal, es ging um den ersten Moto2-Sieg von Alex Marquez. Und natürlich, du willst deinen Teamkollegen schlagen. Du willst nicht die Nummer 2 sein. Hat nicht geklappt. Ja. Und nachdem der Alex Marquez gecrashed war, ist das Ergebnis eben festgestanden, ja, dass der Morbidelli ungefähr auf den letzten Metern seinen 2. Sieg macht und sich damit eigentlich auch schon in die Favoritenrolle für den WM-Titel bringt.
Wie würdest du das bewerten? War das zu ungestüm von Alex Marquez? Ich meine, natürlich ist das verständlich, dass er so ein Rennen gewinnen möchte, aber ist dann am Ende nicht vielleicht die Sicherung von Platz 2 so ein ganz kleines bisschen wichtiger, als jetzt auf 21 ins Ziel zu rollen?
Also ich glaube, wenn du in der letzten Runde die Chance hast, dein erstes Rennen zu gewinnen in der mittleren Klasse, dann versuchst du es einfach.
Ja.
Ich meine, wir sind hier immer noch früh in der Saison und wir sind jetzt noch nicht in den letzten 3-4 Rennen, wo man dann taktisch für den WM-Titel denkt und sagt, okay, ich nehme halt die Punkte mit. Jetzt ist es noch früh und wie ich vorhin angesprochen habe, du musst mal gewinnen, du musst deinem Teamkollegen zeigen und so, ich überlasse dir das Feld nicht. Alex Marquez hat es probiert, es hat nicht geklappt. Kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, würde ich meinen.
Mhm. Auf jeden Fall kann man ihm nicht Schüchternheit vorwerfen, es nicht versucht zu haben. Also Alex Marquez dann dort ausgeschieden, am Ende 21. geworden. Aber wir müssen über jemanden noch sprechen, der ein wirklich gutes Rennen geliefert hat. Das ist nämlich Sandro Cortese. Ist am Ende auf Platz 8 eingefahren, 25 Sekunden zwar hinter dem Sieger Franco Morbidelli, aber insgesamt sollte auch er zufrieden sein mit seinen ersten Weltcup-Punkten.
Ja, definitiv. Ja, ich meine, Katar war ein Desaster. Und jetzt hat er sich hier schon im Training gut in Szene setzen können und hat auch einen sehr guten Start, muss man sagen. Also er war gleich vorne dabei, weil der Start war oft ein Problem vom Sandro, dass er in den ersten 2, 3 Startreihen war, aber dann nach der ersten Runde nur 16. war oder so. Diesmal hat er es echt super hinbekommen und dann eine große Verfolgergruppe echt sehr, sehr lange angeführt, ist lange auf dem 6. Platz gefahren. Am Ende musste er dann noch 2, 3 Fahrer passieren lassen, aber Platz 8 ist voll okay. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Das hat er auch nach dem Rennen gesagt. Und jetzt schauen wir mal, wie die Suter bei der nächsten Strecke in Argentinien funktioniert, die schon ziemlich anspruchsvoll ist für das Setup und für die Reifen auch, je nach Temperatur, wenn es in Texas warm wird. Also das sind wir gespannt, ob sie wirklich darauf aufbauen können.
Und Marcel Schrötter ist auf Platz 11 gekommen. Auch das ein Ergebnis, auf das sich aufbauen lässt?
Ich meine, er ist nur 2 Sekunden hinter Sandro ins Ziel gekommen. Ja. Also die waren in der gleichen Gruppe drinnen. Cortez ist halt an der Spitze dieser Gruppe gefahren und der Marcel eher am Ende. Das zeigt halt, wie eng es in der Moto zugeht. Ja. Wenn jetzt der Sandro Cortez 2 Zehntel findet oder unter Marcel Schrötter vielleicht 2,5, 3 Zehntel pro Runde, dann fahren die beide auf Platz 4, 5 ins Ziel. Ja. Also wenn sie es wirklich schaffen, das noch zu finden, dann sind hier regelmäßige Top-10-Ergebnisse durchaus drinnen.
Ja, also Sandro Cortese, Marcel Schrötter mit durchaus sehr, sehr guten Ergebnissen. Auch in der Moto3 hatten wir ein sehr gutes Ergebnis eines deutschen Fahrers, aber wir müssen natürlich erstmal über den Sieger Joan Mir sprechen, der nach dem Training auf Platz 16 lag und dann wirklich durch die Reihen gecruised ist und am Ende dieses Moto3-Rennen gewinnt. Spektakuläres Rennen mal wieder von Joan Mir.
Ja, definitiv. Ja, die Moto3 bietet immer viel Action und Spannung bis zum Schluss. Joan Mir ist ein fantastisches Rennen gefahren. Das muss man einfach festhalten. Ja, er ist eben, wie du angesprochen hast, von weit hinten gekommen, hat sich durch die Spitzengruppe durchgearbeitet und wie er dann vorne war, konnte er auch im Laufe der zweiten Hälfte des Rennens auch einfach vorne bleiben und wurde nicht gleich wieder überholt. Also die Pace, die er dann alleine gehen konnte, war gut. Er hat sich gut durchgekämpft und die Abgebrühtheit, die er am Ende wieder mal gezeigt hat gegen McPhee und Jorge Martin, war cool. Ja, also hat er verdient wieder gewonnen und ja, wird man sehen. Ja, ich meine, Leopard war mit Dani Kent schon Weltmeister und das Team ist gut, das Motorrad ist gut. Also es ist dadurch, dass jetzt wieder die gleichen 3 Fahrer am Podest gestanden sind, könnte es schon sein, dass wir hier die 3 Titelkandidaten sehen, aber es ist noch in der Moto3 ein bisschen früh, um das zu sagen.
Das wollte ich gerade sagen. Wird das jetzt so ein Muster oder erkennen wir hier ein Muster für die nächsten Rennen, dass wir diese 3 Fahrer auf jeden Fall dann auch wieder vorne erkennen werden?
Ich denke schon. Was auffällig war, ist, dass das Honda jetzt in Katar schon sehr gut war und hier auch, also eben komplette Podestplätze belegt. KTM fehlt vielleicht der absolute Spitzenfahrer momentan. Ich weiß nicht, ob es der Nicolo Antonelli ist, der jetzt auch an diesem Wochenende keine herausragende Leistung gezeigt hat. Moto3 ist hier schon an der Spitze eine Fahrermeisterschaft. Aber was mir auch ein bisschen fehlt, ist, die Italiener werden sicher kommen. Ja? Also ein Finati, ein Antonelli, den angesprochen haben, Bastianini, ein Buhleger, von denen erwarte ich schon, dass sie Rennen gewinnen und Podestplätze rausholen können. Nur gestern haben sie sich ja teilweise gegenseitig aus dem Rennen geschossen.
Mhm. Philipp Oeppel, über den müssen wir auch sprechen, der ist Vierter geworden am Ende, hat gesagt, ja, ich bin total glücklich mit der Maschine, schade, dass es nicht fürs Podium gereicht hat, aber die 13 Punkte kann uns niemand mehr nehmen. Philipp Oeppel, der sollte auf jeden Fall durchaus glücklich aus Argentinien zurückfliegen.
Ja, klar. Ich meine, er hat, wenn wir jetzt zurückblicken auf Katar, hat er gesagt, er möchte attackieren, er möchte vorne dabei sein und er ist dann gestürzt. Okay, kann passieren. Jetzt hat er dasselbe wieder gemacht und ist Vierter geworden. Also das ist gut. Er zeigt eben, dass er auch im Spitzenfeld mitmischen kann, was die letzten Jahre viel zu selten der Fall war. Und wenn er jetzt konstant diese Leistungen bringt, dann wird auch das eine oder andere Podium rauschen und vielleicht auch der eine oder andere Sieg. Ja, du musst halt immer vorne mitkämpfen, dann wird schon was dabei herauskommen.
Ja, also Philipp Oeppel gewinnt, beziehungsweise holt den vierten Platz, gewinnt den vierten Platz, kann man dann auch sagen. Jetzt geht es nach Austin in 2 Wochen. Was passiert noch zwischen diesen beiden Rennen?
Nicht viel. Ja. Die Fahrer werden sich jetzt erholen, Testfahrten sind jetzt keine angesagt und Datenanalyse und Training und dann geht es in Texas weiter. Also es wird jetzt, dazwischen wird jetzt nicht viel passieren.
Ja, also die 3 Rennen der Motorrad-WM am Wochenende wurden wieder von den gleichen 3 Fahrern gewonnen, aber es gab sehr, sehr spektakuläre Rennen und die Motorrad-WM lässt im Moment noch nichts übrig oder keine Wünsche offen, was das Spektakuläre angeht. Das war Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit der Analyse zu den 3 Rennen in Argentinien. Danke, Gerald.
Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.